1242. Ein Sonderforschungsbereich in 12 Minuten 42. Wir sind im Büro an der Universität Duisburg-Essen und bei mir ist Professor Axel Lorke. Axel, du bist Arbeitsgruppenleiter im Sonderforschungsbereich 1242. Zunächst die Frage, ein Forschungsbereich, kann ich mir noch vorstellen, was das ist? Was ist ein Sonderforschungsbereich und was macht diesen Forschungsbereich so besonders?
Ja, der Name stammt natürlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Alle Sonderforschungsbereiche in Deutschland werden, und zwar großzügig, finde ich, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Und ich glaube, mit der Wahl dieses Wortes wollte die Deutsche Forschungsgemeinschaft ausdrücken, dass hier Orte, an denen besondere Forschung im Sinne von besonders erfolgreich, besonders erfolgversprechend, besonders exzellent gefördert wird.
Jetzt hast du schon eine Sache angesprochen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das Geld kommt also, im Prinzip kann man sagen, kommt vom Steuerzahler, oder?
Richtig. Da muss man vielleicht nochmal allgemein sagen, dass man sich als Wissenschaftler in Deutschland eigentlich sehr glücklich schätzen kann, dass in Deutschland Wissenschaft als so wertvoll gesellschaftlich eingeschätzt wird, dass letztendlich der deutsche Steuerzahler bereit ist, dafür wirklich Geld in die Hand zu nehmen.
An wie vielen Sonderforschungsbereichen ist man so beteiligt als Professor in seiner Karriere, kann man das sagen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat viele Förderinstrumente und das ist jetzt bei mir sozusagen Zufall, dass ich in meiner Laufbahn schon an sehr vielen Sonderforschungsbereichen teilgenommen habe, aber dafür im Normalverfahren, was eigentlich, also wenn man sich anguckt, den Lebenslauf eines Wissenschaftlers, der in der Grundlagenforschung unterwegs ist, dann sollte man mal gucken, wie viele DFG-Verfahren er denn schon eingereicht hat. Und da ist bei mir die Zahl einfach erschreckend gering. Das liegt unter anderem daran, dass ich eben gerne in Sonderforschungsbereichen arbeite, weil man da eben kooperativ arbeitet. Und das ist vielleicht der nächste Punkt, dass Sonderforschungsbereiche eben ein gemeinsames Thema haben, wo viele teilweise sehr unterschiedliche Forschungsrichtungen zusammenkommen sollen, um ein Thema eben in einer Gesamtheit weiter nach vorne zu bringen, was der einzelne Forscher oder auch viele einzelne Forscher, die untereinander eben nicht hinreichend vernetzt sind, nicht schaffen würden.
Und das trifft auch auf diesen 1242, über den wir jetzt sprechen, ja, zu? Also welche Themen kommen da zusammen?
Da kommen beispielsweise Leute zusammen, die Oberflächen mit Ionen beschießen und treffen auf Leute wie aus unserer Arbeitsgruppe, die aus der Blickrichtung von Transistoren und Halbleitern kommen. Da sind Leute, die aus der Laserforschung oder sagen wir mal aus der Laserentwicklung kommen und alles dran setzen, die kürzesten Laserpulse der Welt zu erzielen.
Ist es eine Herausforderung da, mit diesen verschiedenen Backgrounds auch immer eine gleiche Sprache zu finden?
Ja, das ist sehr schwierig, insbesondere wenn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus sehr verschiedenen Bereichen sind. Also ich bin mal Sprecher eines Sonderforschungsbereichs gewesen, der im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und in der Physik zu Hause war. Das ging bis zu der theoretischen Physik. Nicht? Und da gibt es dann tatsächlich wirklich Sprachprobleme zwischen einem Maschinenbauer und einem theoretischen Physiker. Und die muss man überwinden und vielleicht als Anekdote, irgendwann mal in einem Vortrag sagte dann ein Maschinenbauer, also ihr Physiker, ihr benutzt immer diese Abkürzung, die kein Mensch kennt, nicht? Und ich wäre fast vom Stuhl gefallen, weil ich die ganze Zeit bei den Vorträgen der Maschinenbauer gesessen habe und gesagt habe, was ist denn jetzt der BET-Radius? Und das wissen die irgendwie alle, aber wir nicht. Und das sind also wirklich, manchmal muss man Vokabeln lernen und sich gegenseitig das auch erklären. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, so eine konkrete Zahl. Wie viele Arbeitsgruppen sind denn an so einem SFB beteiligt?
Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Das ist unterschiedlich. Sagen wir mal so 16.
16.
Ja. Oder 16 Teilprojekte.
Und diese Teilprojektleiter, sind die zwingend Professoren?
Nein, die sind nicht zwingend Professoren, auch wenn das eben gerne so gemacht wird, dass man einen Senior hat und einen Junior. Da achtet die Deutsche Forschungsgemeinschaft auch drauf, dass dann der Junior auch wirklich gleichberechtigter Teilprojektleiter ist. Und das ist auch sehr gut, das ist also sehr nützlich für das wissenschaftliche Weiterkommen. Wenn man da Forschungserfahrung hat, ist sowieso immer gut, aber Erfahrungen in einem Sonderforschungsbereich werden gerne gesehen. Ja.
Und Studenten, ab welchem Level kann man als Student teilnehmen?
In einem Sonderforschungsbereich, der stark experimentell ausgerichtet ist, wie der Sonderforschungsbereich 1242, haben die Projekte überhaupt keine Chancen ohne Doktoranden. Das heißt, ein vergleichsweise großer Teil der Kosten oder der Mittel, die für einen Sonderforschungsbereich zur Verfügung gestellt werden, also ich würde sagen mindestens 2/3, sind Personalmittel. Das heißt, davon wird nicht der Professor reich oder kriegt tolle Dienstreisen oder sowas. Nein, das sind Nachwuchswissenschaftler, insbesondere Doktoranden, denen für die Laufzeit von 3 bis 4 Jahren eine Stelle garantiert ist und die dann eben in dieser Zeit wirklich ihre Forschung vorantreiben können, natürlich angeleitet durch die Teilprojektleiter. Und die Doktorandinnen und Doktoranden, die werden auch gemeinsam ausgebildet in einem Teilprojekt, das nennt sich Integriertes Graduiertenkolleg, wo eben auch versucht wird, bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Graduiertenausbildung zu strukturieren, dass dann nicht jeder vor sich hin puzzelt, aber auch eben zu fördern, dass man früh eben gemeinsam arbeitet. Und es gibt kaum eine bessere Methode, um unterschiedliche Teilprojekte miteinander zu verzahnen, als dass die Doktoranden sich gut miteinander verstehen. Und dann passiert nämlich auf der wirklichen Arbeitsebene sehr viel, was dann gemeinsam die Projekte nach vorne bringt.
Du hattest gesagt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft entscheidet darüber, welche SFBs ins Leben gerufen werden. Wer entscheidet denn, welche Themen relevant sind und nach welchen Kriterien?
Auch da muss ich wieder Deutsche Forschungsgemeinschaft aus meiner Sicht zumindest lobend hervorheben. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat weitestgehend keine eigene Agenda. Also es gibt andere Länder, wo die Forschungsförderinstitutionen die Forschung auch in bestimmte Richtungen lenken, die als modern und zukunftsbringend angesehen werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist sehr basisdemokratisch aufgestellt, sag ich mal. Das heißt, im Jargon nennt man das peer-reviewed, also dass Gleiche unter Gleichen sich gegenseitig prüfen, inwieweit die Ideen, die dort vorgestellt werden, förderwürdig sind. Und das ist relativ aufwendig. Es gibt dann einen Vorantrag und eine Vorberatung, es gibt dann den Hauptantrag und dann gibt es eine sogenannte Begehung, wo also dann ein ganzes Dutzend Leute anreisen und dann ein erstes Urteil fällen. Meist noch 2 Tage dauert so eine Begutachtung üblicherweise, meist noch am Ende dieser 2 Tage. Die letzte Entscheidung wird aber dann von den Gremien der auch wieder demokratisch gewählten Gremien der Deutschen Forschungsgemeinschaft getroffen. Ja, und dann zittert man erstmal ein paar Wochen, bis die letzte Entscheidung da ist.
Und diese Gutachten, was sind denn die Kriterien? Also sind diese Gutachter auch von ihrer Neugierde getrieben? Also muss man die irgendwie überzeugen? Oder baut man Perspektiven auf und sagt, wenn wir das erstmal verstanden haben, dann ist am Horizont eine völlig neue Technologie. Also wie funktioniert, was sind die Kriterien, nach denen beurteilt wird?
Die Stichworte sind ja schon gefallen, also es muss besonders zukunftsträchtig sein. Man muss auch dem Haufen, den man da vor sich hat, zutrauen, dass er A, sich zusammenrauft und B, dann auch in der Lage ist, die versprochenen Forschungsfortschritte zu erreichen. Das ist auch im Sonderforschungsbereich 1242 sehr positiv gewesen, weil wir bereits zeigen konnten, ja, wir können zusammenarbeiten. Und so ein Sonderforschungsbereich schweißt dann natürlich andersrum auch wieder eine Fakultät oder in unserem Fall 2 Fakultäten zusammen, sodass dann in Zukunft auch die Zusammenarbeit noch besser funktioniert. Also das ist auch schon mal ganz gut, wenn eine Fakultät einen Sonderforschungsbereich gehabt hat und die Fakultät für Physik Unsere Universität hat schon diverse Sonderforschungsbereiche gehabt, wie wir nicht ganz ohne Stolz immer mal wieder ins Gespräch einfließen lassen. Ja, also das sind einmal strukturelle Dinge, aber eben hauptsächlich ist die Wissenschaft wirklich gut, exzellent.
Wie kommt man denn auf so eine Idee für ein SFB?
Das ist ganz schwer zu sagen und das ist auch häufig ein langwieriger und schwieriger Prozess. Also es gibt sehr viele Sonderforschungsbereichsinitiativen, die in den Startlöchern stecken bleiben. Und das ist auch gut so. Man muss da auch eine gewisse Selbstkritik üben. Und häufig ist es so, dass 3, 4, 5 Leute, die mal beim Bier zusammensitzen, sagen, lasst uns doch mal. Und dann guckt man sich an, wie präzisieren wir das jetzt? Es ist immer schön, wenn man wirklich den Sonderforschungsbereich unter ein Motto stellen kann und wo man dann sehen kann, wer passt unter dieses Motto.
Da kann ich mir gut vorstellen, also wenn so eine erste Idee, so eine allgemeine Idee entsteht, dann kommen ja wahrscheinlich von rechts und links viele Leute und sagen, oh, da mache ich mit, da passe ich auch irgendwie rein. Ja. Und dann diesen Moment zu erreichen, wo man die Idee schärft und eben halt wie so ein Bildhauer am Marmor dann rechts und links Dinge abhaut, bis dann endlich irgendwie diese Skulptur entsteht, kann ich mir schwierig vorstellen.
Ja, das ist auch schwierig und da zeigt sich schon in einem ersten Schritt, ob sich bei einem Sonderforschungsbereich entweder der Sprecher oder ein Leitungsteam um den Sprecher herauskristallisiert, was in der Lage ist, diese Schärfung vorzunehmen, weil das hast du natürlich genau richtig umschrieben. Natürlich schreien erstmal alle hier und es muss jemand dann auch sein, der sagt, Moment, wir müssen ein kohärentes Forschungsthema haben. Und das ist sehr, sehr schwierig.
Okay, kommen wir jetzt wirklich zum SFB 1242. 1242, woher kommt die Zahl?
Die wird einfach von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben und ist mehr oder weniger eine Durchnummerierung. Mhm. Letztendlich stellt die Universität den Antrag, aber natürlich basierend auf das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort entwickelt haben. Aber wenn das soweit ist, dass man an die DFG herantritt und sagt, wir wollen, dann vergeben die einem eine Nummer und dann sieht man übrigens auch, ne, wir sind jetzt also über 1000 bereits, wie viele solche Anträge es gibt und es wird ja nur ein Bruchteil von denen kommt dann letztendlich zur Bewilligung.